This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute habe ich einen besonderen Gast, der auch die Antwort auf die Frage gibt, ein bisschen wie man in diesen Podcast kommt. Denn ich habe Marc Evers, Bauingenieur und Architekt, bei einer Veranstaltung getroffen. Da hat er unsere Senatoren nach Hamburgs Wasserlagen befragt und daraufhin entspannte sich eine spannende Debatte. Und ich habe mir gedacht, wir sollten dieses Thema unbedingt mal fortsetzen in einem Podcast. Und jetzt ist Marc Evers von Euroterra GmbH hier bei mir. Schön, dass Sie da sind.
Ja, Herr Iken, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Ja, prima. Ich hoffe, das sagen Sie in einer Dreiviertelstunde auch noch. Wir fangen aber ganz brav und langsam an mit den 5 Fragen. Das kennen Sie. Ihre Lieblingsstadt ist?
Langweilig, aber Hamburg tatsächlich. Ja, das sagen wahrscheinlich viele, aber wie ich sage, die Familie ist hier, deswegen ist das die Heimat. Und man kann ja aus der Heimat dann auch in die Welt hinaus, ne, mit der Heimat im Herzen.
Das vergessen manche Hamburger.
Fassen, ja. Genau, so wie das auch beim Abendblatt steht. Genau, also Hamburg ist schon eine schöne Stadt, weil sie einfach Wasserlage hat und weil vor allen Dingen Hamburg nicht so städtisch ist wie manche anderen Städte, sondern eben tatsächlich auch teilweise durch die Stadtteile ein bisschen dörflich ist. Und das ist eine Sache, die mir gut gefällt. Jeder Stadtteil hat so seinen eigenen Charakter. Und das ist schon besonders, finde ich, an Hamburg.
Und welcher Stadtteil ist besonders schön?
Auch das ist so ein bisschen privat gemacht. Wir wohnen in Marienthal. Es ist ja ein etwas unbekannterer Stadtteil, weil er im Hamburger Osten sich befindet, aber sehr schön Grünlage hat, nah an der Innenstadt ist, was immer sehr schön ist, wenn man dann mal in der Stadt was unternehmen möchte, denn die Infrastruktur in Marienthal ist nicht so gut, aber sehr schön und auch mit Wasser wiederum und man ist schnell im Hamburger Osten in Vier- und Marschlanden. Das ist auch eine schöne Ecke, die kaum jemand kennt in Hamburg.
Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz? Auch in den Viermarschlanden?
Ja, was die Natur angeht, ja, tatsächlich die Reit ist ein Ort, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist Zufluss Dove und Gose-Elbe.
Ich bin einmal da gewesen für eine Geschichte.
Ja, genau, dann kennen Sie das, aber ich glaube, viele kennen es nicht und es ist halt sehr schön, sehr grün, aber das Städtische mag ich natürlich auch, sonst würde ich nicht in der Stadt wohnen. Und da ist es eher die Speicherstadt, weil ich eben sehr spannend finde, St. Ann da runter und dann Blick auf die Katharinenkirche auf der anderen Seite, weil es funktionale Architektur ist. Das, was wir auch beruflich machen bei Euroterra, ist eine funktionale Architektur, die doch sehr schön ist, nicht umsonst Weltkulturerbe. Und da halte ich mich sehr gerne auf.
Ihr Lieblingsgebäude?
Da sage ich mal spontan die Leishalle. Weil ich in der Leishalle früher selber sehr häufig als Kind als Zuhörer war und später dort auch im Landesjugendorchester gespielt habe. Und mich hat immer diese Lichtdecke fasziniert, wenn ich im Publikum saß. Und das Gebäude ist einfach schön. Ich finde, die Umgebung ist auch schön mit den Gerichten ringsrum. Das ist irgendwie ein schöner Ort in Hamburg.
Welches Instrument haben Sie gespielt? Wird jetzt jeder fragen, der zuhört?
Bratsche. Ich wollte auch mal Musik studieren, genau, also Viola. Die langsame Geige, wie man bei den Violinisten sagen würde.
Es ist dann Architektur geworden, nicht unbedingt verschwistert mit der Musik, oder?
Ja, wobei Musik und Architektur haben viel gemein, aber das ist wahrscheinlich, führt hier zu weit. Aber Architektur und Musik haben viel gemein, weil es um gute Komposition geht und um Mensch im Mittelpunkt. Man macht Architektur von den Menschen und die Musik auch. Und das gehört zusammen, finde ich.
Ja, sehr schön. Ein Gebäude dürfen Sie abreißen und Sie müssen es auch, weil mir kommen jetzt zu viele Leute, die sagen, ich reiß gar nichts ab.
Es ist viel passiert, dass ich sage, es gibt viele Dinge, die man nicht mehr abreißen muss, wo ich vor ein paar Jahren gesagt hätte, das sollte weg. Zum Beispiel hier um die Ecke das Allianzgebäude, nicht weil es ein nicht schönes Gebäude war, darüber kann man ja immer streiten. aber es lag in einer sehr spannenden Ecke in der Hamburger Altstadt und hat Platz gemacht wieder für eine Straße, die es schon seit vielen Jahrhunderten gibt, die Bohnenstraße. Und das ist also sehr schön, dass das weg ist. Was weg kann, sind einige Gebäude entlang der Wandsbecker Chaussee. Da würde ich mir ein bisschen mehr Marktcharakter entlang dieser Straße, in dieser Einfallstraße wünschen. Das hat der Stadtteil auch verdient und ich glaube, das würde ihn noch mehr beleben in dem Bereich.
Jetzt kommen wir aber von Wandsbek direkt ins Herz der Stadt. Sie haben ja bei dieser Veranstaltung, von der ich vorhin kurz sprach, die Senatorin angesprochen, wie sie eigentlich die Wasserlagen weiterentwickeln will. Das ist ja so ihr Thema. Vielleicht mal kurz auf den Punkt gebracht. Warum sind eigentlich Hamburgs Wasserlagen so chronisch untergenutzt?
Das ist eine gute Frage. Also es ist ja so, wenn man Touristen fragt, die nach Hamburg kommen, die würden immer sagen, ja, es ist so herrlich, man geht an die Landungsbrücken, dort ist die Elbe, da sieht man, wie die Pontons hoch und runter gehen mit der Tide. In der Hamburger Innenstadt gibt es das auch, dazu kommen wir ja sicherlich gleich noch. Aber es wird eben kaum genutzt. Wir haben die Alster, die hat einen Pegelstand, der ist immer relativ gleich, weil er reguliert wird. Und man ist eben immer neben dem Wasser. Man ist eben wenig auf dem Wasser. Natürlich kann man auf der Alster mit den Alsterdampfern unterwegs sein. Man kann mit dem Paddelboot unterwegs sein oder segeln, wie ich das oft gemacht habe. Aber so richtig erleben, sozusagen durch das Begehen von Wasserflächen, das ist relativ wenig. Und das war deswegen auch meine Frage damals in der Diskussion, wo wir uns kennengelernt haben, warum dort nicht ein bisschen mehr in die Richtung unternommen wird. Und wir haben eben in der Hamburger Innenstadt ja oder in der Altstadt dieses Fleet, das Nikolai-Fleet, wo wir mit dem Büro mal 2006, glaube ich, hingezogen sind. Und seitdem brenne ich für diesen Ort, den bisschen vergessenen Ort. Genau, und dieses Fleet, finde ich, hat es verdient, wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken, um es erlebbar zu machen.
Dieses Fleet ist ja eigentlich vielleicht auch die Lösung für die Frage, wie wir eigentlich die Innenstadt, also Rathaus, mit der Hafen City oder zumindest Speicherstadt verknüpfen können. Wie sieht denn da Ihre Idee aus?
Genau, die Idee, vielleicht nochmal ganz kurz ausgeholt. Wir haben mal einen studentischen Stegreifwettbewerb mit dem Büro dotiert. Und weil wir gesagt haben, es ist mal ganz schön, dort einfach mal ganz verrückte Ideen zu sammeln. Und da wurde zum Beispiel in diesem Fleet-Bereich bei der Unterführung der damals noch Ost-West-Straße, also wie die Brandstraße, ein Park geplant zum Beispiel, also zur Unterquerung dieses Bereiches. Das finde ich schon ein bisschen zu viel, weil ich gerade finde, das Wasser ist eben dort das Spannende. Und auch eine Brückenüberführung und sonstige Dinge. Das heißt, das Nadelöhr ist so ein bisschen eben der Bereich, wo man dort Richtung Grimm auf die andere Seite zum südlichen Bereich Katharinenquartier dann kommt. Und dort ist es eben immer abhängig davon, wie schnell man über diese Ampel kommt. Und deswegen ist es sehr zerschnitten. Und die Idee, die ich einfach schon lange habe und für die ich wirklich schon seit vielen Jahren deutlich mehr als 10 Jahre kämpfe, ist, dass man auf dem Fleet und wenn es nur in Teilen ist, eben Pontons beziehungsweise Stege baut und diese Stege sogar schon Zugangstreppen haben vom Nikolai-Fleet aus und zwar da, wo das ehemalige Commerzbank-Areal
war. Da gibt's ja schon diese Treppe, die momentan ins Nichts führt. Das wäre quasi auch der Einstieg in den Weg rüber zur Hafen City.
Genau, das war die Idee.
Also für die, die jetzt gerade überlegen, wo ist das? Das ist da, wo die alte Commerzbank stand, die jetzt gerade abgerissen worden ist. Die beiden Gebäude, die jetzt zu Staub zerfallen sind.
So ist es. Gegenüber ist die Patriotische Gesellschaft, die kennen sicherlich auch viele. Und das ist ja so ein Einstiegsbereich. Da hat übrigens auch mal ein toller Roman gespielt, Der Tote im Fleet von Boris Mein. Und auch das hat mich...
über den Wiederaufbau der Stadt nach dem großen Brand.
Genau, so ist es. Und diese Treppen haben mich inspiriert zu sagen, die müssen doch irgendwo hinführen. Und da natürlich in diesem Bereich, und das ist das Schöne eben, dass der Tideneinfluss sichtbar ist, durch das Nikolai-Werk, was vorne ist, das Sperrwerk, kommt eben auch die Tide, also das Wasser läuft ab und läuft wieder auf, sodass man in diesem Bereich eben ganz in der Innenstadt, ganz beim Rathaus eigentlich genau dieses Gefühl hat, was viele so schön finden, auch am Meer, wenn sie ins Watt gehen. Und natürlich fällt das manchmal natürlich trocken und ist letztendlich dann vielleicht auch ein bisschen geruchsintensiv, aber ich finde genau, das gehört dazu. Und diese Stege, die würden eben mit der Tide dann aufschwimmen und würden letztendlich unter der Brücke einen Zugang schaffen, auf die andere Seite.
Ist da genug Platz oder stoße ich mir da den Kopf, sobald das Wasser ein bisschen höher steigt?
Das ist immer ein großes Thema. Es kann passieren bei sehr hohem Hochwasser, wenn man die Regulierung nicht ändert, was man aber könnte technisch, das hatten wir auch schon mal hinterfragt.
Also mit einer Art Schleuse dann zur Elbe hin, oder?
Genau, es gibt ja das Wehr dort vorne, ja. Das Sperrwerk, wie es richtig heißt, Nikolai-Sperrwerk. Und das ist auch gerade erneuert worden, jetzt 21, 22. Und da könnte man so eine Flutklappe schaffen, dass quasi das Wasser nur bis zu einem bestimmten Punkt steigt und dann nicht weiter. Also das könnte man theoretisch machen. Aber selbst wenn es weiter steigen würde, finde ich das unproblematisch, wenn man dann einfach auch manchmal da eben nicht durchgehen kann. Weil genau das Erlebnis, also die Verbindung dann auch zum Wasser, die man schaffen könnte.
Aber es ist schon angedacht, also wirklich eine Brücke, einen Weg auf Pontons zu errichten und keinen quasi ebenen Weg, wo man entlang dieser Spundwände läuft.
Nein, das nicht. So richtig ein sich bewegender, erlebbarer, mit den Gezeiten auf- und abwandernder Steg. Das ist die Idee.
Genau. Mhm. Die ist ja auch schon mal in der Initiative Altstadt für alle so ein bisschen ventiliert worden. Und es gab dann ja auch durchaus, sage ich mal, Interesse auf Seiten der Politik. Aber es ist ein bisschen versandet, oder?
Ja, ich glaube, das ist zum einen darin begründet, dass wir dann andere Themen hatten mit Corona. Das war nämlich genau in der Zeit. Genau, da war was.
Ich glaube, der Antrag ist 2019 eingereicht worden in der Bezirksversammlung.
So ist es. Und dann ist es ein bisschen versandet, wie Sie sagen. Und ich hoffe ja vielleicht auch durch diesen Podcast, dass der ein oder andere zuhört und sich auch begeistert. Denn man muss sagen, ich habe diese Idee nun schon, wie gesagt, viele Jahre an verschiedenen Stellen vorgestellt, auch in der Patriotischen Gesellschaft, bei der Initiative Altstadt für alle und auch bei verschiedenen Behörden, wo wir durchgegangen sind und das vorgestellt haben. Und es waren eigentlich die meisten zumindest begeistert, wenig Gegenstimmen. Und ich finde, dann muss man doch überlegen, ob man das nicht einfach mal umsetzt.
Ja, das Spannende ist ja, deshalb habe ich am Anfang auch gefragt, warum wir die Wasserlagen nicht so nutzen. Sie haben es ja auch deutlich gemacht, die Alster ist ja nach dem Krieg erst für alle zugänglich geworden, weil die Alsterwiesen quasi enteignet wurden. Auch die Elbe ist damals zwischen den Kriegen überhaupt ermöglicht worden, dass man auch entlang der Elbe entlang wandern kann. Und diese Kanäle, Flete, irgendwie guckt man nicht richtig drauf. Die haben wir Hamburger gar nicht so rauf mehr, oder?
Nein, wir fahren in andere Städte. Ich will jetzt nicht mit Venedig vergleichen. Das ist schon ein bisschen hochgegriffen, was jetzt diesen Canale Grande angeht. Das haben wir einfach auch mal so als bisschen provokante Bezeichnung dort den Canale Grande von Hamburg mal aufgenommen. Aber grundsätzlich sieht man, da fährt man hin und genießt es, mitten durch die Stadt zu fahren. Und auf dem Wasser, und das könnte man eben tatsächlich in Hamburg eigentlich auch erreichen. Da gibt es auch viele Ideen. Ich habe damals zum Beispiel mit dem Deutschen Hafenmuseum, Frau Riechenberger ist dort verantwortlich gewesen, mit der habe ich darüber gesprochen zum Beispiel, dass wir doch eben das Hafenmuseum anbinden könnten an den ältesten Hafen Hamburgs. Und sie war da ganz begeistert und gesagt, das ist doch eine tolle Idee, dass man da vielleicht mit elektrisch betriebenen E-Wagen Gäste abholt, die man dann rüberbringt zum Grasbrook. Dort soll ja bis Ende der 20er Jahre dann entsprechend das Deutsche Hafenmuseum entstehen. Und das wäre eben eine schöne Verbindung, tatsächlich auch eine Verortung und auch eine Verbindung eben zu dem alten Hamburg.
Ja. Also eine Wiederentdeckung der Geschichte, denn früher ist ja über diese Kanäle und Flete ganz viel Verkehr gelaufen. Deshalb sieht man ja auch noch eine Deichstraße, haben die Gebäude ja auch immer die Wasserseite als Zugang für die Schiffe.
So ist es. Und die Wasserseite, gerade von der Deichstraße aus, die kennt kaum jemand. Man kann dort bei den Restaurants auf ein Ponton gehen. Das würden wir auch gerne mit anschließen, quasi als schon ersten Baustein, der schon in diesem Bereich dort weiter unten da ist. Und da kann man sehen, dass wir eben wirklich Fachwerkgebäude haben, die von der Rückseite eben Fachwerk sind und vorne eben verputzt, typisch für Hamburg. Bei uns aus dem Büro, wir sitzen im Ness, hat man auch einen Blick auf die Rückseite eines ehemaligen Fletgebäudes, was auch Fachwerk ist. Und das kennt wirklich keiner, der nicht irgendwie vielleicht bei uns im Büro oder in den Nachbarbüros mal war. Und das ist eben das Spannende, dass man da was entdecken kann, was man wirklich fußläufig eigentlich sonst gar nicht sehen kann.
Haben Sie eine Ahnung, was man investieren müsste, um wirklich so eine Zuwegung zu schaffen, jetzt von der quasi Treppe am Ness bis in die Speicherstadt?
Also grundsätzlich hängt das sehr stark davon ab, welche Strecken unseres Vorschlags man tatsächlich umsetzen würde. Aber es ist jetzt für einen laufenden Meter Ponton bzw. Steganlage jetzt nicht unendlich teuer. Ich kann jetzt noch keine, wir haben das natürlich mal geprüft, was das so grundsätzlich kosten würde für verschiedene Varianten. Das ist jetzt aber auch schon wieder eine Weile her. Das müsste man sich nochmal im Detail angucken, aber es gibt immer die Möglichkeit, relativ günstig auch Stege zu bekommen, die man dort reinsetzt. Das macht jeder Segelverein. Die müssten natürlich deutlich stabiler sein nochmal, auch von der Schwimmbarkeit. Das kann man aber eben alles tatsächlich dann entsprechend vorstellen und durchplanen. Das haben wir bisher noch nicht getan, weil wir aber eben gehofft haben, dass irgendwann mal der Daumen hochkommt, dass es heißt, jetzt kann es losgehen. Und wie gesagt, es ist ja, ich bin zwar Architekt, aber das ist tatsächlich eher eine Herzensangelegenheit, dass ich hoffe, dass ich irgendwann mal, und wenn ich älter bin, noch älter bin als jetzt, dann mal über diese Stege gehen kann. Richtung Hafen City, wie Sie gesagt haben, in die Speicherstadt, aber vor allen Dingen auch zur Elbphilharmonie. Das habe ich mal zum Spaß gemacht, als ich mit einem meiner Söhne dort war, dass wir dann eben entlang zumindest des Nikolai-Fletes dann gelaufen sind und haben uns das sehr gut vorgestellt, wie das sein könnte, eben dort diese Strecke komplett auch auf dem Wasser zu gehen.
Es gibt ja einen Weg entlang des Wassers, wenn man also quasi vom Steigenberger-Hotel rüber zur Elbphilharmonie geht, aber da geht ja auch kaum einer freiwillig längs. Das ist ja auch ein sehr dunkler, sehr unaufgeräumter und teilweise grenzwertiger Weg.
Genau, deswegen ist es wichtig, dass es ein Weg wird. Das war eben auch schon Teil der Überlegungen, wo zum Beispiel Informationstafeln sind über die alte Geschichte mit Bildern. Also es muss interessant gestaltet sein, um dort eine Art, ich will jetzt nicht sagen Lehrpfad, aber zumindest eben auch dort eine Verbindung zu schaffen, wie es dort mal aussah. Und interessanterweise haben wir gehört, dass zum Beispiel vom Denkmalschutzamt kam, die Flete mit Stegen zu belegen, fänden sie nicht so schön. Und dann habe ich eben alte Bilder mal rausgesucht. Und diese Flete waren voll mit Wasserfahrzeugen, mit Stegen zum Ablanden bzw. Abladen, Löschen von Ladung. Und es sind eben gerade zum Hopfenmarkt zum Beispiel, da gibt es auch noch die alte Treppe. Also kann man viel entdecken, wenn man dann langläuft, wo tatsächlich die Eber angelandet sind und wo man dann von dort aus eben Obst bzw. Aus Vierenmarschland eben Gemüse dort zu dem Markt gebracht hat.
Ein Teil des Fletes ist aber auch zugeschüttet worden nach dem Krieg, oder?
Das ist der eigentlich älteste Teil hinter der Zollernbrücke. Die Zollernbrücke ist ja die älteste Brücke Hamburgs und noch erhaltene Brücke. Und dahinter war eigentlich der älteste Hafen Hamburgs.
Und, also bei der Patriotischen Gesellschaft auch die... Oder,
da nee. Gab es auch was, es ist alles zugeschüttet worden, auch Ness, also der Name Ness, da wo das Büro von uns ist, dahinter war auch ein kleines Flet, also das war mit Fleten durchzogen und der älteste Hafen ist aber eben in dem Bereich hinter der Zollenbrücke gewesen.
Wie groß ist denn der Tidenhub, den man also quasi mit einplanen muss, weil der ist ja inzwischen beträchtlich und wird ja auch noch größer.
Ja, also... dazu komme ich gleich. Gut ist, es ist ja immer sehr trocken gefallen und seitdem es die Fischtreppe gibt, ist eben ständiger Durchfluss wieder gegeben von der Alster in die Elbe hinein, was ja sehr gut ist. Und der Tidenhub ist ungefähr 3 Meter in dem Bereich, also 2,50, 3 Meter. Und müsste eben entsprechend, aber passiert eben auch langsam, ne, das Wasser runter und wieder hoch. Also insofern wäre das nicht groß problematisch. Zumal das ja auch eben an den Stegen an der Elbe auch passiert und da eben auch ein relativ großer Tidenhub ist. Und wie gesagt, der ist ein bisschen eingeschränkt durch das Schwerwerk am Ende des Nikolai-Fletes.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Spannend ist ja, dass wir, ich habe es vorhin kurz erwähnt, wir intensiv gerade diskutieren. Große Überraschung, wir müssen ja die Hafen City und die Innenstadt verbinden. Und als wir hier saßen, auf Ihrem Platz hat Dirk Kienscherf gesessen, nochmal dafür geworben, so eine Art Highlane wie in New York zu bauen. Aber es liegt eigentlich viel näher, nicht in die Höhe, sondern nach unten zu gehen, oder?
Das ist vielleicht eine schöne Alternative, aber ich finde gerade die Möglichkeit zu haben, über das Wasser zu gehen, was Hamburg auszeichnet, dass wir mitten das Wasser mitten in der Stadt haben, fände ich eigentlich auch einen schönen Weg, diesen zu gehen. Ob das dann für die Massen ausreicht, wir wollen ja wirklich dort eine schöne Verbindung schaffen, die vielleicht an verschiedenen Stellen auch stattfinden kann. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, was wir hier vorgeschlagen haben. Insofern kann ich mir vorstellen, dass auch eine oberirdische Verbindung gut sein könnte. Die muss aber auch gut sein, denn wir wissen alle, was mit der blauen Brücke gewesen ist über die Ost-West-Straße oder die Brandstraße. Die ist auch nicht immer gut benutzt worden und war auch ein Dorn im Auge von verschiedenen Menschen hier in der Stadt. Insofern muss man das dann auch gut machen. Das heißt, alle Querungen einer so großen Straße, und da gab es ja auch schon viele Überlegungen, diese zu untertunneln und solche Dinge, das ist eben alles sehr kostspielig. Und wenn man diese Kosten nicht in die Hand nehmen möchte, finde ich, muss man sich überlegen, Querungen zu schaffen, die sicherlich deutlich kostengünstiger sind, aber sie dann auch wirklich so ernst nehmen, dass man gute Konzepte dafür auch beauftragt und die auch unterhält. Das ist, glaube ich, ein Hauptthema. Das Unterhalten davor hatten, glaube ich, bisher alle Beteiligten mehr Sorge.
Ja. Sie haben ein Problem angesprochen, das ist manchmal der Geruch. Gerade an heißen Tagen kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass so viele Menschen direkt irgendwie über den Fleten wandern wollen.
Das ist Spekulation, das würde sich zeigen. Also natürlich ist das so, aber ich habe auch festgestellt, zum Beispiel die Pontons dort bei den Restaurants weiter unten im Nikolaifleet, die sind auch im Sommer besetzt. Und manche finden das einfach auch spannend, mal zu sehen. Und man findet ja auch das ein oder andere Spannende im Fleet, was dann zutage
tritt.
Alte Fahrräder. Leider auch Einkaufswagen und solche Dinge, das ist eben leider so. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ich sage, da muss man das eben auch pflegen, das muss man rausnehmen. Und ich glaube, wenn das mehr in den Blickpunkt gerät, dieses Fleet, dann wird da auch mehr passieren können sozusagen, weil einfach der Druck dann da ist, das auch schön zu halten. Und ich finde, es ist ein Kleinod, das müssen wir in den Blickpunkt nehmen und auch versuchen, entsprechend zu pflegen.
Vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Hafen City. Da haben wir auch ganz viele Wasserlagen. Aber immer wenn ich da mit dem Schiff unterwegs bin, denke ich mir, man hat dann doch nicht so viel draus gemacht, oder?
Ja, das ist jetzt, wie gesagt, über Architektur kann man immer viel streiten. Oder über Geschmack. Das hat mein Vater schon immer gesagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten, weil man einfach dort nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber es gibt schöne Beispiele für Architektur in der Hafen City, die auch wirklich Potenzial haben, das finde ich schon. Mhm. Und ich finde, dass aber auch aus den Bereichen vom Wasser aus vielleicht noch nicht so viel gemacht wurde. Es gibt zwar den schönen Museumshafen.
Der klappt ja wunderbar. Genau. Magellan-Terrassen sind ja auch immer voll.
Genau, das ist immer voll. Aber das sozusagen Nutzen der Bereiche dort, das ist eigentlich den vorbehalten, die ein Schiff haben oder die eben ein Schiff haben im Museumshafen oder dort reinfahren können. Und eigentlich wäre es ja schön, wenn tatsächlich auch ein bisschen mehr passieren würde auf den Stegen für den normalen Publikumsverkehr und eine Verbindung geschaffen würde. Ja, das ist, wenn ich nur einen Steg habe, wo ich raufgehen kann, ist das ganz nett. Aber eine Verbindung zu schaffen, die tatsächlich mich von A nach B auch bringt, so wie diese Steganlage, die wir da im Kopf haben, ist natürlich nochmal eine andere Motivation, die dann auch zu begehen und dann zu entdecken.
Aber trotzdem guckt man auch oft, wenn man da mit dem Schiff durchfährt, einfach nur links und rechts an die Spundwände und denkt sich ja, wo ist denn hier die Stadt?
Das stimmt. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich im Bereich des Fletes dort anders, weil ich eben die alten schönen Kontorhäuser habe. Auch nicht alle sind schön. Da sind auch, ich würde mal sagen, Lücken, Sünden der Nachkriegsjahre dabei, die einfach nur sehr funktional gebaut wurden, wo man auch Spundwände hat, wenn wir dort Niedrigwasser haben. Aber wenn man durchfährt oder durchlaufen würde, würde man eben wirklich auch viele Kleinode entdecken mit alten Zugängen zu diesen wasserseitigen Gebäuden, wie ich schon sagte, mit entsprechendem Fachwerk und so weiter. Das ist, glaube ich, was anderes als in der Hafen City, wo ja auch die Gebäude sehr kubistisch sozusagen nebeneinander stehen und auch einen gewissen Abstand zum Wasser haben, was natürlich wieder dazu führt, dass ich eben diese Kai-Bereiche sozusagen als erstes im Auge habe. Wobei es ja auch schöne Bereiche gibt, wenn ich so denke an die, das ist dann vielleicht nochmal so der Übergang zur Hafen City von der Speicherstadt aus, wenn ich das Maritime Museum sehe zum Beispiel mit dem Burgtorkai, den haben wir mal selber mitgebaut, deswegen hänge ich da auch dran mit der Brücke dort rüber zum Maritimen Museum. Das finde ich ist auch noch ein Bereich, wo es schön ist. Und da merkt man, was zum Beispiel Klinker-Kaimauern ausmachen, die vielleicht auch einen gewissen der Zahn der Zeit schon genagt hat. Das ist einfach interessant, sich sowas anzugucken, und besser als Spundwände. Das muss man natürlich entsprechend bedenken, wenn man sowas dann plant.
Hat man wohl vergessen in manchen Teilen.
Das kann sein. Oder eben auch aus Kostengründen tatsächlich überlegt, das anders zu machen. Denn das ist wirklich sehr aufwendig, so eine Keimauer dann auch mit Klinkern zu versehen. Wie gesagt, am Bruchtorkai haben wir das gemacht, und das sind wirklich hohe Kosten, die da entstehen, muss man sagen.
Ist das eigentlich so ein bisschen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht? Also als ich zum ersten Mal in Hamburg war, war die Elbe irgendwie noch gar nicht so Teil der Stadt. Da hat sich alles auf die Alster ausgerichtet, und erst mit der Hafen City, finde ich, begann die Rückbesinnung. Speicherstadt taucht in alten Märchenheften gar nicht auf als Sehenswürdigkeit, weil die quasi weit weg war. Dass wir auch jetzt irgendwie die Flete noch gar nicht wieder so entdeckt haben, sondern mit so einem 60er-Jahre-Denken. Sie haben es selber angesprochen, wir schütten die zu, wir brauchen die nicht mehr, wir machen da einen Parkplatz oder eine Straße. Dass wir da lernen müssen, was das eigentlich für eine Möglichkeit ist, für einen Möglichkeitsraum.
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das auch viele verstanden haben inzwischen. Das hat sich auch bei der Initiative Altstadt für alle gezeigt, die ja wirklich genau diese Ideen zusammentragen wollte mit verschiedenen Playern. Da geht es gar nicht darum, wer hat die Idee, sondern es geht darum, was machen wir daraus aus den verschiedenen Ideen. Das war mir auch immer sehr wichtig. Und insofern, glaube ich, müssen wir da wirklich mit dem, was wir vor der Haustür haben, versuchen auch zu wuchern. Ja, also in unserem eigenen Interesse zu schauen, dass wir das besser nutzen. Und so ist es ja bei der Speicherstadt auch gewesen. Ja, das war ein Teil der Hafenanlage, das war der Freihafen, das war irgendwie eine andere Welt. Da ist man mal hingefahren, um das auch vielleicht Bekannten zu zeigen, die mal nach Hamburg kamen. Gucken mal, wir haben hier einen Freihafen, aber dann war auch die Speicherstadt da. Aber so richtig in den Mittelpunkt ist das tatsächlich erst gerückt als Scharnier quasi zur Hafencity, das glaube ich auch. Und genau dieser Lernprozess, dass wir daraus mehr machen können, war ja auch eine große Diskussion. Kann ich da jetzt tatsächlich Restaurants reinbringen? Wie ist das mit der Nachnutzung? Da ist, glaube ich, eine Menge gelernt worden. Und genauso müssen wir uns auch den anderen Themen nähern, nämlich das Wasser einfach mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Ja.
Was ja auch vor dem Hintergrund des Klimawandels sicher noch mal aktueller wird.
Ja, auf jeden Fall. Das Verbessern zum Beispiel des Bereiches im Nikolaifleet gegen Hochwasser war ja eine der Aktionen, die stattgefunden haben 21, 22. Da wird es immer mehr geben müssen, weil wir ja nun mit steigenden Wasserhöhen zu rechnen haben. Aber genau deswegen ist Wasser ja so wichtig, auch zum Beispiel für das Thema Entwässerung einer Stadt. Ja, wir haben ja das Thema, auch wird viel darüber gesprochen, die Schwammstadt, dass man sich darüber Gedanken machen muss, was man mit Starkregenereignissen machen. Und da haben wir zum Beispiel ja auch eine gute Möglichkeit, dass wir direkt am Wasser sind, dass wir dort die Möglichkeit haben bei Starkregen, und dann vielleicht ist nicht gleichzeitig Hochwasser, die Möglichkeit haben, das Wasser auch so loszuwerden. Viele Dinge, die man da zusammenbringen muss, tatsächlich um eine gute Entwicklung auch im Zuge des Klimawandels zu erreichen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal der Blick gen Osten. Auch da haben wir große Möglichkeitsräume. Da haben wir die Bille, da haben wir Hammerbrook, was ja eigentlich auch auf Wasser gebaut ist, aber wir haben chronisch unternutzte Wasserflächen.
Das ist richtig. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich gerne in der Reit mich aufhalte, und das ist von Marienthal aus eigentlich direkt durch diesen Billehafenbereich, wo viele alte, auch übrigens schöne alte backsteinfunktionale Bauten stehen, also Lagerhallen, die man nachnutzen könnte. Und das ist auch ein bisschen ein vergessenes Gebiet, wo ich auch den Traum hätte, dass man da mehr machen würde. Denn auch dort gibt es die alten Hafenbecken, die man schön nutzen kann. Aber es ist so, da passiert auch was, das muss man sagen. Also man merkt zum Beispiel auch bei uns in Wandsbek, dass eben durch mehr Studenten, weil man Studenten und Wohnheime für Auszubildende dort errichtet hat, dass da einfach auch ein bisschen mehr Leben reinkommt. Was ich vorhin sagte, dass wir in Marienthal wenig Restaurants haben. Man merkt, es tut sich da was. Und ich kann nur hoffen, dass durch diese Ansiedlung auch im Osten der Stadt man die Schönheit des Ostens dann auch kennenlernt und schätzen lernt und dann entsprechend dort auch Menschen findet, die Lust haben, da zu investieren.
Das ist ja ein Thema, was der Oberbaudirektor auch schon erkannt und angegangen ist, ne?
Genau, so ist es. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir sprechen oft von Verdichtung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber weil Sie es angesprochen haben, vielleicht muss man sich überlegen, tatsächlich Gebiete zu erschließen, die bisher eben, so wie wir das in der Hafencity getan haben, auch im Hamburger Osten noch zur Verfügung stehen. Und dort lieber Flächen zu schaffen oder zu nutzen für Wohnraum und dafür eben tatsächlich den Rest der Stadt nicht zu stark zu verdichten, weil ich nämlich glaube, dass einfach Menschen in der Stadt auch ein bisschen Freiraum brauchen, auch schön finden, mal den Himmel zu sehen. Und wenn wir jede Baulücke schließen, kann das auch ein Thema sein. Deswegen ist mir auch das mit dem Fleet so wichtig, weil das auch ein Ort ist, wo ich mich frei bewegen kann, wo ich den Himmel sehen kann, wo ich alte Gebäude sehen kann und wo, wie ich immer sage, der menschliche Maßstab noch gut funktioniert.
Da müssen wir natürlich auch, dann will ich die Wasserlagen ein bisschen demokratisieren. Momentan gerade im Osten, wenn man da langfährt, sieht man irgendwie Autohändler und Gewerbehöfe, die direkt Zugang zum Wasser haben, aber ihn gar nicht brauchen.
So ist es. Und das ist eben das Potenzial, was man nutzen muss. Und da muss man sich eigentlich mit allen dort Beteiligten zusammensetzen und überlegen, wie kann man für alle Beteiligten eine gute Lösung finden. Und dazu muss es ähnlich wie jetzt Altstadt für alle aus meiner Sicht eine gemeinsame Anstrengung geben, eine Demokratisierung, wie Sie sagen, um mit allen Beteiligten dort eine für alle tragbare Lösung zu finden, um sich neue Bereiche zu erschließen, die eine hohe Qualität haben aus meiner Sicht.
Wie lange dauert so eine Wiederentdeckung des Wassers, bis sie dann wirklich an allen Kanälen und Flüssen angekommen ist?
Ich glaube, in Teilen könnte das schnell gehen, auch wenn ich da die Hoffnung nicht mehr ganz so groß ist bei mir, weil ich, wie gesagt, ja schon seit 2007 oder so da dran bin an dem Thema. Aber ich glaube, es gibt einige Themen, wo man das sehr schnell machen kann. Solche Demokratisierungsprozesse werden länger dauern. Das wird einfach ein Zeitraum sicherlich sein von mindestens 10, 15 bis 20 Jahren, würde ich jetzt einfach mal so sagen, bis man dort tatsächlich auch erste Ergebnisse sehen könnte, wenn man den beginnt. Aber man müsste dann damit auch bald beginnen, um solche Zeiträume dann auch einzuhalten.
Ja, dafür ist ja der Podcast da. Wir schmeißen jetzt oder wir werfen einen Stein ins Wasser. Genau. Und wir hoffen, dass er Wellen schlägt. Herr Evers, ich bedanke mich für Ihre Zeit und bin gespannt auf die Reaktionen.
Herr Iken, Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA, because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy, you're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.